So, dann fangen wir mal an, gell? Also herzlich willkommen zur Informatikzentralübung. Heute exklusiv 3 Minuten später wegen MVV. Bitte um Verzeihung, aber naja, macht ja nichts. So, wir haben das letzte Mal uns beschäftigt damit, wie wir unsere schönen ER-Diagramme in ein relationales Schema packen können. Ja? Was war das nochmal? Also ich glaube, jeder von Ihnen hat jetzt so ein bisschen eine Ahnung, was ein ER-Diagramm ist. Ja? Und ein relationales Schema war im Grunde genommen, jetzt mal unter uns gesagt, nicht viel anderes, ja? Aber halt irgendwie in textueller Form aufgeschrieben und mit einigen, ja, sagen wir mal, Spezialitäten noch versehen. Also was wir gemacht hatten, war jetzt die Entities aus den Entity-Relationship-Diagramm in Tabellen übersetzt. Ja. Das heißt, wir haben uns zum Beispiel jetzt links oben die Professoren überlegt, was ist es wohl, beziehungsweise wir hatten uns das ja schon im ER-Diagramm überlegt. Das heißt, die hatten ein Attribut Personalnummer, die hatten ein Attribut Name, ein Attribut Rang, ein Attribut Raum. Das war alles schon im ER-Diagramm drin. Und das Einzige, was wir jetzt fürs relationale Schema zusätzlich noch gebraucht haben, waren die Typen. Ja? Also Sie erinnern sich, man hat es irgendwie so aufgeschrieben, Professoren, und dann gab es eine Mengenklammer und eine eckige Klammer und dann Personalnummer, Doppelpunkt. Und da hat man sich halt jetzt überlegt, Personalnummer war eine Zahl, deswegen haben wir da Integer hingeschrieben. Wir werden heute noch ein bisschen näher schauen, was es für Typen gibt. Name, das war ein String. String heißt ja auf Englisch Zeichenkette. Ja. Das ist was uns auch in Java immer wieder begegnen wird. Okay. Rang war auch eine Zeichenkette und Raum auch. Ja. Raum könnte man jetzt auch als Zahl modellieren, aber wir haben ja gesagt, es macht jetzt keinen so einen dollen Sinn, Raumnummern zu addieren. Wirklich. Naja, kommt drauf an. Also wenn in einem Gebäude die Räume intelligent nummeriert sind, dann macht es vielleicht schon Sinn zu sagen, der eine wohnt 10 Räume weiter als der andere. Insofern würde es vielleicht hier schon Sinn machen, Raum tatsächlich als Zahl zu modellieren. Ja? Dann sind wir hingegangen und haben die Beziehungen in unserem Entity-Relationship-Diagramm auch als Tabellen modelliert. Ja? Also hier zum Beispiel die Beziehung prüfen, da ganz unten, ja, oder die Beziehung hören oder voraussetzen, ja. Und da haben wir gesagt, Beziehungen verbinden ja Entities oder setzen Entities miteinander in Bezug, ja. Das heißt, die Beziehungen waren auch Tabellen, nur dass halt die Spalten Fremdschlüssel auf die jeweiligen Entities waren, ja. Das heißt also, bei Hören schauen wir mal die erste Zeile an, 26120. Das ist die Matrikelnummer des Students oder der Studierenden. Und die Studierende hört Vorlesungsnummer 5001. Ja? Und das heißt, im Prinzip müssen wir in Studenten, gut, wir wissen, es heißt Studierende, 26120 raussuchen. Das ist offensichtlich der Herr Fichte und er ist im 10. Semester, wie wir in der 3. Zeile erkennen können. Und der Herr Fichte hört Vorlesung 5001. Auch die können wir noch näher qualifizieren, indem wir in der Vorlesungstabelle nachschauen. 5001 ist halt Grundzüge von what auch immer, ja. 4 Semesterwochenstunden gelesen von irgendwem. Ja? Das heißt, da haben wir das Prinzip, die Beziehungen werden als Tabellen modelliert und die Spalten sind die Fremdschlüssel auf die Entitäten, die da durch diese Beziehung in Bezug gesetzt werden. Und Sie sehen schon, am Ende ist alles Tabellen. Ja? Tabellen, schön. Und warum heißt es relationale Algebra, Datenbank? Naja, weil diese Tabellen nichts anderes sind als Buchhaltung für mathematische Relationen. Okay, gut. So, das ist es. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was machen wir damit? Gut. Also, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Datenbank entworfen, wir haben uns überlegt, was ist unsere Domäne, was ist unser Ausschnitt der realen Welt, den wir da ins Auge fassen, was gibt's da und so weiter, haben das dann dahin formalisiert. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was sind denn jetzt die Data Definition Languages und die Data Manipulation Languages und die Query Languages, die wir jetzt halt hier so meinen. Und im Grunde genommen ist es jetzt für uns alles eins, nämlich SQL, ja, heißt Structured Query Language. Und Sie sehen schon an dem Q und an der Bezeichnung, dass es halt hauptsächlich um Abfragen geht. Das heißt, es ist auch ganz klar, dass die Data Manipulation Language, das also was zuständig ist, jetzt diese Tabellen zu füllen, dass das irgendwie relativ einfach zu sein scheint, genauso wie die Data Definition Language eher einfach ist. Interessant sind eigentlich die Queries, ja? Weil das ist ja das, was Sie nachher mit der Datenbank machen. Query heißt Anfrage, ja? Und das ist auch was, was sich durch die Informatik durchzieht. Hier in den Datenbanken haben Sie natürlich an diese Anfragen ziemlich harte Anforderungen. Das heißt, wenn Sie irgendwas aus der Datenbank wissen wollen, dann wollen Sie gefälligst alles aus der Datenbank haben, was dazu passt, und zwar genau nur das. Ja? Es erscheint irgendwie trivial, weil, nee, ist ja klar, sonst brauche ich ja keine Datenbank. Aber es gibt natürlich auch sehr interessante Bereiche in der Informatik, hatte ich auch schon erwähnt, wo diese Anfragen ja einen etwas weicheren Charakter haben und wo auch die Erwartungen an das, was man da kriegt, etwas weicher sind. Stichwort Google. Ja? Das ist also der Bereich Information Retrieval. Und da geht es eben darum, diese weicheren Annäherungen zu modellieren. Das heißt, wenn Sie jetzt Beethoven Geburtstag eingeben und irgendwie erwarten, irgendwie will ich ja Webseiten, aus denen ich das ablesen kann, na gut, das kann ja vieles sein. Das kann irgendwie die Homepage der Beethoven Gedenkvereinigung sein oder Wikipedia-Artikel auf Spanisch, ja, oder Wikipedia-Artikel, na, auf Spanisch nicht, auf Deutsch in dem Fall, weil sie ja Beethoven Geburtstag eingegeben haben. Und es kann vieles sein, ja, und Google entscheidet halt auf Grundlage dieser Stichworte, was passen könnte, ja. Das ist ein ganz spannender, sehr interessanter Bereich der Informatik. Gut, hier sind wir ein bisschen engstirniger, ja, das heißt, wir wollen alles und wir wollen nur das Passende. Das nennt man in der Sprache von Information Retrieval, heißt nur das Passende, Precision, und gefälligst alles, was passt, heißt Recall. Und was wir erwarten in den Datenbanken ist halt 100% Precision und 100% Recall. Ja, beim Information Retrieval sind wir froh, wenn wir da Fraktionen davon haben, also irgendwas in dem Bereich. Ja. Und im Information Retrieval, um das nur kurz abzuschließen, gibt es auch so ein Trade-off. Ja. Also je präziser Sie werden, desto weniger können Sie eigentlich zurückgeben, ja, weil Sie sehr viel enger auslegen müssen, was passt denn wohl zur Anfrage des Nutzers. Ja. Und wenn Sie sehr viel zurückgeben, ja, dann erhöhen Sie natürlich Ihren Recall, weil Sie sozusagen auf alles ballern, ja, nee, wird schon passen, komm, ja, gib, ja, liefer, ja, irgendwas, egal, auch Fußball, ja. Aber Sie verlieren natürlich Präzision. Insofern, wenn das eine hochgeht, geht das andere typischerweise runter im Information Retrieval. Deswegen ist man da interessiert, beides gleichzeitig irgendwie zu optimieren. Wir, wie gesagt, machen doofes Data Retrieval, da ist alles eins, ja. Precision 100% und Recall auch. Gut. Bevor wir SQL machen, ja, würde ich Sie gerne noch mit bisschen was foltern, was vielleicht manche dämlich finden, ja. Und die, die es dämlich finden, können, sagen wir mal, vielleicht für eine halbe Stunde ein bisschen von was anderem träumen, weil in der Klausur kommt es nicht dran, ja. Ach Gott, okay, gut, ich mache mal meinen Laptop auf. Aber es hilft beim Verständnis von SQL ungemein, finde ich. Ja, wer das auch findet, ist eingeladen zuzuhören. Ja. Und zwar geht es um die relationale Algebra. Das ist nämlich einfach eine Algebra, die es uns jetzt ermöglicht, diese Anfragen oder besser zu verstehen, was wir eigentlich mit Anfragen auf einem Relationenschema meinen. Okay. Und Algebra deutet ja schon darauf hin, da geht es nicht nur um was, sondern auch, was machen wir damit, sondern auch darum, was machen wir damit. Und sagen wir mal, eine einfache Algebra aus der Mathematik wäre zum Beispiel die, keine Ahnung, die natürlichen Zahlen mit der Operation Plus, ja, zumindest eine algebraische Struktur. Und es gibt natürlich ganz viele algebraische Strukturen, die komplexen Zahlen, da können Sie auch noch dividieren und multiplizieren, was eigentlich dasselbe ist, und jede Menge Sachen machen, und hier machen wir diese Sachen. Ja? Das heißt, das sind die Operatoren, mit denen wir operieren. Ja? Und bei den natürlichen Zahlen ist der Operator einfach Plus. Sie nehmen eine natürliche Zahl, eine andere, wenden den Operator Plus drauf an und kriegen eine neue. Und hier, was wir hier machen, ist genau dasselbe, nur unser Gegenstand sind Tabellen. Das heißt, Sie nehmen jede Menge Tabellen, eine, viele, manche, ja, keine Ahnung, sehen wir dann, und wenden diese Operatoren drauf an und kriegen neue Tabellen. Also wir nehmen viele Relationen mathematisch, wenden die Operatoren an und kriegen neue Relationen. Und das ist genau das, was man in SQL auch macht, ja. Und es ist relativ wichtig, das zu verstehen, weil im Bereich Datenbanken operieren Sie ja jetzt, also relationale Datenbanken, operieren Sie halt immer mit Zeilen, Spalten, Tabellen. Und das Ergebnis jeder Anfrage ist eine neue Tabelle. Und auch wenn Sie jetzt nur eine einzelne Zahl wollen, zum Beispiel den Studenten mit der höchsten Semesterzahl, ist doch keine Tabelle, ist doch nur eine Zahl. Jetzt kommt der Spitzfindige und sagt, doch, ist eine Tabelle mit einer Spalte und einer Zeile. Ja? Das ist auch wichtig, weil wir kriegen immer Tabellen raus, egal was. Wenn es eine Zahl ist, ist es halt eine Tabelle mit einer Zeile und einer Spalte. Ja, so. Gut, sind jetzt viele lustige Zeichen, schauen wir uns alle mal an. Ja? Und wie gesagt, auf den Aufgabenblättern sind auch ein paar Sachen drauf, alles nur freiwillig. Für die, die es nicht wollen, die machen gleich mit SQL weiter. Ja? So, erster Operator, der Selektionsoperator. Ja? Und zwar ist der mit diesem kleinen Sigma, und der enthält als Subskript ein sogenanntes Prädikat. Ja? Und wird angewendet auf eine Tabelle. Ja? Und dieses Prädikat, was da unten steht, also im ganz Allgemeinen, ist das Ding, also so, dass man halt sagt, wir haben das kleine Sigma, unten steht ein Prädikat und hier steht halt irgendeine Tabelle oder irgendeine Relation mathematisch. Ja? Und dieses Prädikat ist ein Ausdruck, ein formaler Ausdruck, der entweder wahr oder falsch ist. Ja? Und der in der Informatik oder auch in der Mathematik gibt es eine ganze Menge von logischen Formalismen. Also zum Beispiel die Aussagenlogik. Ja? Das ist nett, weil in der Aussagenlogik habe ich halt Aussagen, ja, was auch immer das ist. Und da sind halt die Operatoren zum Beispiel so Dinge wie oder und oder nicht. Ja? Und da kann ich dann zum Beispiel so Sachen sagen wie A oder nicht B. Ja? Und diese ganzen Dinge, das ist Aussagenlogik. Diese ganzen Dinge haben halt einen Wahrheitswert dann, wenn A einen bestimmten Wert hat. Also wenn A zum Beispiel true ist, ja, true oder 1, 1 und B ist, sagen wir mal, 0, 1 oder nicht, ja, oder false, sagen wir mal, true oder nicht false können wir übersetzen als true oder true und das ist true, ja. Also in der Weise können wir auch mit Logik wieder algebraisch rummachen. Und Prädikatenlogik, also ein Ausdruck der Prädikatenlogik, hat halt noch ein paar mehr Spezialitäten. Da gibt es nämlich noch Funktionen. Es gibt Konstanten, ja, in dem Fall die Dinger, und es gibt Variablen. Und als letztes gibt es noch Prädikate, ja, P, Q und so weiter. Ja. Und Funktionen nehmen einfach Variablen oder Konstanten und bilden sie auf andere Konstanten zum Beispiel ab. Ja. Da kann man jetzt verschiedene Dinge rein tun. Ja. Gut, hier haben wir jetzt True und False reingetan. In der Prädikatenlogik, gut, nehmen wir die Konstanten, nennen wir sie halt anders. Ja, T, QRS, TU, ja, wie auch immer. Das sind halt Konstanten, das sind Variablen. Und Im Prinzip waren das auch Variablen. Man konnte sie halt mit true oder false belegen. Ja? Und diese Prädikate nehmen jetzt lauter Ausdrücke mit Funktionen, Variablen und diesen, also im Prinzip diese Dinge und weisen ihnen Wahrheitswerte zu. Jetzt können wir die natürlich eben auch wieder mit diesen Operatoren verknüpfen. Ja? Oder wir können so lustige Dinge tun, kennen Sie vielleicht auch noch aus der Mathematik, wir können quantifizieren. Ja? Also es gibt halt im Wesentlichen zwei Quantoren, nämlich den für alle gilt und den es existiert ein. Ja? Und das ist halt, zum Beispiel kann man da so Sachen schreiben wie für alle x gilt x größer 10. Ja? Das ist jetzt so ein Ausdruck und das hier ist eigentlich ein Prädikat. Das heißt, im Prinzip müssten wir das so schreiben, für alle x, das Prädikat heißt größer, wird angewandt auf die Variable x und auf die Konstante 10. Ja? Das ist halt einfach nur eine andere Schreibweise. Das ist sozusagen ein Prädikatensymbol statt P und Q. Ja? Also das nur als kleiner Ausflug in die Welt der Logik. Im Grunde, wie gesagt, hier unten steht einfach was, was wahr oder falsch ist. Und es bedient sich natürlich der Dinge, die wir in den Tabellen finden. Also Semester ist zum Beispiel eine Spalte, 10 ist eine Konstante und größer ist ein Prädikat. Ja? Und dann, Sie ahnen schon, wie es funktioniert. Sie nehmen einfach alle Zeilen aus der Tabelle, die dieses Prädikat erfüllen. Ende der Ansage. Ja? Schön, simpel, kein Problem. Projektion nimmt einfach eine Tabelle, also zum Beispiel unsere schöne Professorentabelle, die ja 4 Spalten hat. Ja? So, ein Pfeilchen möchten wir auch noch haben. Vielen Dank. Dankeschön. Also 4 Spalten hat Professoren. Nehmen wir mal an, Sie interessieren sich nur für eine dieser Spalten. Was machen Sie? Sie machen eine Projektion. Ja? Das heißt also, ich sage, ich interessiere mich von Professoren jetzt mal nur für Rang. Das heißt, ich kann Professoren nehmen und Rang rausprojizieren und dann kriege ich jetzt diese neue Tabelle. Ja? Und Sie kriegen als Antwort, wie gesagt, immer Tabellen. Nichts anderes. So, das ist das. So, gut. Selektion haben wir schon gesagt, haben wir schon besprochen. Ja? War genau dieser Krempel. Jetzt können wir vereinigen. Und zwar natürlich nur dann, wenn wir gleiches Schema haben. Also wenn wir die gleiche Spaltenstruktur sozusagen haben. Also Professoren und Assistenten hatten in einer der Modellierungen ja, mal diese Gestalt, Personalnummer und Name. Und wenn Sie die jetzt vereinigen, dann packen Sie einfach, nehmen Sie die Professorentabelle, nehmen Sie die Assistententabelle und pop, packen die einfach drunter. Ja. Jetzt kann man sagen, schön, ja, warum packe ich sie denn nicht pop drüber? Ja. Hat da einer eine Idee? Ist auch spitz, finde ich. Die Antwort ist, die Reihenfolge der Zeilen spielt keine Rolle. Ja? Es ist nicht so, dass wir eine erste Zeile haben und eine fünfte Zeile, sondern wir haben ja Schlüssel. Und diese Schlüssel identifizieren die Zeile. Fertig. Ja? Wo die jetzt hier in unserem komischen Diagramm steht, an erster Stelle die Zeile oder an fünfter Stelle, ist eigentlich wurscht. Insofern ist es gerade auch egal, ob ich sage, ich packe es unten dran oder oben dran. Es gibt eh kein unten und oben. Es gibt nur Mengen. Ja? Also alles, was hier drin steht, die ganzen Zeilen, die sind halt jetzt, damit es schöner aussieht, untereinander notiert. Ja? Aber im Grunde ist es einfach nur eine Menge von Zweiertupel. Ja? Also die Reihenfolge spielt keine Rolle. Das ist also die Vereinigung. Und es ist auch klar, dass wir das gleiche Schema brauchen. Ne? Und es gibt auch eine Mengendifferenz, ja. Also ich kann sozusagen in der klassischen Algebra der Mengen, die ja im Grunde genommen übrigens ja gleichgestaltig ist wie diese Geschichte hier, denn bei Mengen haben es einfach Menge, was weiß ich, Menge 1, Menge 2, Menge 3, ja und so weiter. Und die Operatoren sind einfach Vereinigung, Schnitt und Komplement, ja? Okay? Und das ist algebraisch ist das praktisch die gleiche Struktur, okay? Und das heißt, wir können also sowas auch machen wie eine Mengendifferenz. Nehmen wir halt einfach zum Beispiel, in dem Beispiel, Studenten und ziehen davon ab, die noch keine Prüfung abgelegt haben. Jetzt müssen wir das nochmal anschauen. Also Studenten ist ja eine Tabelle, die hat 3 oder 4 Spalten. Und hier interessiert uns nur die Matrikelnummer. Okay, also nur die eine Spalte. In dem Fall zufällig der Schlüssel. Bei Prüfen wissen wir, dass stehen Studenten drin und Gegenstände, Vorlesungen, was weiß ich noch nicht alles. Uns interessiert aber da auch wieder nur Matrikelnummer. Ja. Und dann können wir natürlich, wenn wir das eine vom anderen abziehen, dann kriegen wir genau natürlich die Studenten, die nicht in Prüfung irgendwie vertreten sind. Ja. Und das sind genau die, die keine Prüfung machen. Also nochmal, wenn wir 2 Mengen haben, ja, klassisch Venn-Diagramm, Schule, ja, dann klar, A, B, dann wissen wir, dass das hier ist nichts anderes als A geschnitten B. Der ganze Schotter hier zusammen, ich male den mal jetzt so, das ist A vereinigt B. Ja? Und dieses Ding hier zum Beispiel, ja, was ich jetzt schraffiert habe, das ist B ohne A. Ja? Oder in dieser Notation B minus A. Okay? Das ist eben genau das, was wir hier machen. Und wir haben uns dieser Projektionsoperatoren hier bedient, also groß Pi, P für Projektion. Übrigens macht auch Sinn, das kleine Sigma, S für Selektion. Ja, kann man sich auch vielleicht merken, wenn man es denn will. Und kann das hier so machen. Ja? Insofern, Sie machen das, was Sie hier in der relationalen Algebra machen, können es genauso gut von Hand machen. Sie gehen also hin und nehmen Prüfen, schreiben sich alle Matrikelnummern raus, die da drin stehen. Kann ja sein, dass ein Student auch mehrere Prüfungen macht, ist jetzt wurscht. Sie schreiben sich nur die auf, die irgendwie vorkommen. Und dann schreiben sich von Studenten alle Matrikelnummern raus. Jetzt suchen es halt raus. So, welcher Student macht jetzt keine Prüfung? Der, ah, nee, der macht Prüfung. Der, der macht keine. Ich gehe nochmal durch, na, der macht keine. Ja? Also prima, kommt ins Ergebnis. So macht im Prinzip der Interpreter das eigentlich auch. Ja? Also gut, ist natürlich ein bisschen schlauer gemacht intern, aber für uns jetzt mal so. Ja? So, weitere Operatoren. Kartesisches Produkt, das kennen wir aber schon, ja, als wir uns darüber unterhalten haben, was überhaupt Relationen sind. Denn wir können zum Beispiel jetzt Professoren nehmen, wir wissen, das hat 4 Spalten, die sehen wir auch hier. Und wir können, aus welchen Gründen auch immer, macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn, Hören nehmen und dann das kartesische Produkt bilden. Ja. Nochmal zur Wiederholung, kartesische Produkte, das ist das, mit dem wir die Tupel gebildet haben. Also Sie haben jetzt irgendwie so eine Menge x, irgendeine Menge y. Jetzt machen Sie das kartesische Produkt und raus kommt eine Menge. Also hier stehen halt lauter x drin. Ja, sagen wir mal x1, x2, x3, und in y halt y1 und y2, sagen wir mal. Ja. Hier stehen jetzt lauter Tupel da drin. Also x1, y2. x3, y1 und so weiter und so fort. Ja? Das ist das kartesische Produkt. Jetzt das hier können Sie jetzt natürlich sagen, ja, aber das sind doch einzelne Dinge. Ja? Ja, was das für Dinge sind, sagt kein Mensch. Das können Äpfel sein, das können aber auch Tupel aus einer Datenbank sein. Ja? Das ist das, was passiert hier. Und das kartesische Produkt, das ist halt auch wichtig, macht alle Kombinationen, wo Sie erst ein x nehmen und dann ein y, alle, die hier denkbar sind. Ja, das sind 6 Stück in unserem Beispiel. Ja. Und wenn wir einfach jetzt 2 Tabellen miteinander kartesisch multiplizieren, ja, dann ist halt diese Zeile hier, diese 4 Dinger, das ist halt zum Beispiel x1 und das ist y1. Ja. Die können wir ja auch miteinander kombinieren. Äpfel, Tabellenzeilen, Menschen, Bundeskanzlerin, was auch immer. Ja, kann man alles kartesisch miteinander kombinieren. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Ups, sorry, das war vorwärts. Vielen Dank. und schauen uns nochmal an, wie viele Tupel sind denn jetzt in dem Kreuzprodukt drin? Zählen wir mal, wie viele Professoren gibt es? Antwort 7 Stück. Ja? Wie viele Elemente stehen in höheren? 1 im Sinn, 13 zähle ich, vielleicht zählen Sie irgendwie mehr, ist auch wurscht. Ja? Sagen wir mal, wir hätten 13 Elemente, dann sind im kartesischen Produkt 7 mal 13, alle Kombinationen. Ja? Und das ist eine ganze Menge. Okay? Also nochmal, 7 Professoren, 13 Elemente in höheren, also sind im kartesischen Produkt 7 mal 13 viele Tupel. Und diese Tupel haben 6 Elemente, ja? 4 aus Professoren und 2 aus höheren. Ja? Und das ist auch relativ wichtig, sich das nochmal klar zu machen. Wenn man das verstanden hat, hat man den ganzen relationalen Kram, glaube ich, gut verstanden. So. Und tja, was hier ja auch schon angemerkt ist, in so einer Spielzeugdatenbank, wo jetzt nur 7 Professoren drinstehen, ja, da ist die Welt natürlich schön und 7 mal 13 können sagen, ja, wie viel ist denn das? 91 kann man ja auch noch handhaben. Ja, gut, aber dann lass uns mal Facebook am Start sein mit 1 Milliarde Usern und dann machen wir mal das Kreuzprodukt mit YouTube-Usern. Wow, ja, das gibt ein Problem. Ja. Okay, deswegen gibt es coolere Operatoren, die das besser machen und das ist der Join, zu dem kommen wir gleich. Ja. Also in aller Regel ist Kreuzprodukt nur ein mathematisches Konstrukt. Gut. So, was können wir noch machen? Wir können umbenennen. Ja. Das ist auch super simpel. Wir nehmen einfach eine Spalte und geben der einen neuen Namen. Also zum Beispiel jetzt in Voraussetzen, da gab es ja 2 Spalten, nämlich Vorgänger und Nachfolger. Und wir können jetzt den Vorgänger zum Beispiel in Voraussetzung umbenennen. Ja? Wir könnten es auch umbenennen in, was weiß ich, Horst. Ja? Ist völlig wurscht, was uns auch immer da geneigt erscheint. Und das brauchen wir insbesondere dann, wenn wir eine Relation mehrfach verwenden. Okay? Okay. Also wenn wir voraussetzen, ja, also eine Vorlesung setzt die andere voraus. Jetzt wollen wir auch indirekte Vorgänger wissen. Also Beispiel, nehmen wir mal an, Analysis 1, ja, das ist die Mathe-Vorlesung, die man im ersten Semester hört, ist die Voraussetzung für Differentialgleichungen. Und Differentialgleichung ist die Voraussetzung für, was weiß ich, Quantenfeldtheorie 7. Ja? Und dann wollen wir auch die indirekten Vorgänger von Quantenfeldtheorie 7 alle einsammeln. Ja, gut, aber wir haben ja nur diese Voraussetzungstabelle, die hat ja nur 2 Spalten. Ist auch okay, wesentlich mehr wird sie hier auch nicht kriegen. Was wir einfach tun müssen, wir müssen unsere Tabelle voraussetzen eben 2-mal hernehmen im Grunde genommen. Ja. Und auch das ist das, was Sie von Hand genauso machen. Wenn ich Ihnen jetzt die Aufgabe gebe, jetzt haben Sie die Tabelle voraussetzen, jetzt schauen Sie mal diese ganzen indirekten Vorgänger an. Okay? Was machen Sie? Ja, Sie gehen hin und schauen sich mal die erste Zeile an. Ja? Also sozusagen Analysis 1 ist Voraussetzung für Differentialgleichung. Ja? Ja gut, und jetzt müssen Sie halt schauen, was sozusagen Voraussetzung für Analysis 1 ist. In dem Fall nichts, deswegen nochmal ein neues Beispiel. Also erste Zeile sei, Differentialgleichung ist Vorgänger für Quantenfeldtheorie 7. Jetzt schauen Sie sich Differentialgleichungen an, gehen die Tabelle nochmal durch und schauen überall, wo Sie Differentialgleichungen rechts finden. Was ist denn da für die Voraussetzung? Ja. Vielleicht außer Analysis 1 auch noch lineare Algebra 7 und sonst was. Also Sie machen genau das. Sie nehmen die Tabelle eigentlich 2-mal her. Sie gehen 2-mal durch. Und um das zu machen, machen wir hier erstmal ein Konstrukt, dass wir das kartesische Produkt von Voraussetzen mit sich selbst machen. Ja? Und weil wir das ja nicht sozusagen ohne Umbenennung benutzen dürfen, brauchen wir hier diesen Umbenennungsoperator, Rho für Rename. Ja? Und da kann man jetzt zum Beispiel diese Konstrukte machen. Ja? Also Sie können die indirekten Vorgänger von 5216 eben mit diesem Ausdruck hier hernehmen. Also Sie nehmen das kartesische Produkt und schauen jetzt mit dieser Bedingung nach und am Ende interessiert Sie nur tatsächlich Vorgänger von der Ergebnisrelation. Ja? Weil die Ergebnisrelation von V1 Kreuz V2 hat wie viele Spalten? 4, weil voraussetzen 2 hat. Okay? 2 mal 2 ist 4. Und jetzt können Sie sich sagen, wow, ja, cooles Beispiel, ja, schaue ich mir daheim mal an. Vorsicht, das ist sozusagen das Paradebeispiel. Das werden wir nachher in SQL Select eigentlich immer genauso machen. Sie suchen sich erst raus die Tabellen, die Sie brauchen, um eine Anfrage zu beantworten. Dann machen Sie im Geiste ein kartesisches Produkt aus denen. Das wird ja ganz riesig, aber deswegen ja nur im Geiste. Und dann wählen Sie mit diesem Sigma, mit diesem Selektionsoperator, diejenigen Tupel aus diesem riesigen Kreuzprodukt, die Ihnen passen. Und nachher mit dem Projektionsoperator nur noch die Spalten davon, die auch wirklich cool sind für Sie. Ja? Das ist immer das Schema. Okay? Deswegen ist es eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Und es sagt kein Mensch, dass ich nicht eine Tabelle eben auch mehrfach hernehmen kann. Ja? Wenn man nämlich Dinge mit sich selbst verknüpft. Und das ist ja zum Beispiel bei diesem Voraussetzen der Fall. Ja? Bei dem Zugauskunftssystem, erinnern Sie sich, hatten wir auch so reflexive Beziehungen. Das ist also alles, das ist kein Problem. Das ist vielleicht nicht dasselbe, aber nur von der Denke her. Ja? Gut. Also das ist das und das ist im Prinzip genau das, was Sie machen. Sie packen die beiden Tabellen nebeneinander und um die indirekten zu ermitteln, müssen es halt einfach entsprechend durchgehen. Ja? Genauso wie wir es vorhin gesagt haben. Okay? Und am Ende interessiert Sie nur noch V1 Vorgänger, das sind nämlich genau die nachher aus dem riesigen Kreuzprodukt, die jetzt die Voraussetzungen sind, die indirekt zum Beispiel von Quantenfeldtheorie 7. Okay? Gut. Jetzt, Halleluja, wir haben schon alles. Ja? Wir können aufhören. Prima, wir haben alles, was wir brauchen, um mit Relationen Anfragen zu machen. Und wenn ich sage alles, meine ich alles. Ja? Denn das ist genau das, was wir minimal brauchen, um sozusagen unsere Relationenalgebra aufzubauen. Also Selektion, Projektion, kartesisches Produkt, Umbenennung. Ja? Und bei Umbenennung noch ein Hinweis, ich kann sowohl einzelne Spalten umbenennen, als auch ganze Relationen. Ja? Aber das ist eigentlich jetzt auch kein Wunder sozusagen. Ja? Vereinigung und Differenz, fertig, mehr brauchen wir nicht. Okay? Jetzt kann natürlich der geneigte Zuhörer sagen, aber da hier wird doch noch den Schnitt, ja? Hast du da doch hingemalt. Ja, ja, gibt es ja auch. Und es gibt eine ganze Menge von anderen Sachen, die wir zusätzlich haben können, die uns aber einfach nur das Leben erleichtern sollen. Denn um jetzt nochmal auf diese Geschichte zurückzukommen, minimal reicht uns Vereinigung und Differenz, denn Sie können den Schnitt auch ausdrücken mit Hilfe der Vereinigung und der Differenz. Ja? Das ist in der Logik genauso. Das Oder brauchen wir eigentlich nicht, denn das Oder können wir mit und nicht auch ausdrücken. Okay? Werden wir vielleicht nachher noch sehen, wie das geht. Und dergleichen mehr. Das heißt, was jetzt kommt, ist Bequemlichkeit. Und die erste Bequemlichkeit ist was ganz Berühmtes in Datenbanken. Das ist der Join. Okay? So, warum gibt es den? Wir haben ja gesagt, wir können Kreuzprodukte bilden, kartesische Produkte. Und die Schwierigkeit war, dass es da eine ganze Menge von Tupeln gibt. Ja? Also in unserem Beispiel Professoren und Hören 7 mal 13. Im Beispiel Facebook Kreuz YouTube, ja, 10 hoch 9 Kreuz 10 hoch 8, ja, also ganz schön viel. Ja, also 10 hoch 9 plus 8 mal 8, ja, peinlich. Aber Sie wissen, was ich meine. Gut. Und was wir jetzt aber wirklich wollen eigentlich, wenn wir jetzt das Facebook- und YouTube-Beispiel nochmal nehmen, wäre doch sowas wie, gib mir alle Facebook-User, die auch in YouTube-User sind. Ja? Das heißt, wir wollen eigentlich nicht ein dumbo kartesisches Produkt, alles mit allem, sondern wir wollen nur die, die zueinander passen. Was heißt jetzt passen? Passen heißt, dass, wenn wir jetzt eine Relation, eine Tabelle haben, und die hat folgende Spalten, A1 bis BK, und die zweite hat B1 bis CN, dann wollen wir, wenn wir über diese hier, oder wenn wir einen Join machen, und dieser Join wird hier mit dieser lustigen Fliege notiert, dann wollen wir eigentlich was haben, wo wir sagen, gib mir alle Kombinationen aus R und S, aber nur die, wo B1 bis BK jeweils übereinstimmen. Okay? Das wäre zum Beispiel jetzt in dem YouTube- und Facebook-Beispiel, dann wäre das vielleicht irgendwie der Name oder die E-Mail, um irgendwas Eindeutiges zu haben. Da haben wir nur B1. Und hier wäre auch bei YouTube die E-Mail. Und dann schauen sich die an, die hier E-Mail gleich haben. Und der ganze Rest wie Freunde, Größe, Gewicht, Haarfarbe, Menge der eingestellten Videos, was auch immer, das sind dann A und C. Okay? Das heißt, formal haben wir genau das. Das heißt, im Join haben wir Kombinationen drin. Aber die Prädikate, über die gejoint wird, die Spalten, über die gejoint wird, die sind nur einmal da und nicht wie im Kreuzprodukt. Da wäre ja B1 bis BK nochmal da von S. Ja? Hier ist es nur einmal vorhanden und braucht es ja auch nur, weil die ja eh gleich sind für die jeweilige Zeile. Ja? Und das ist cool, weil jetzt haben wir nicht mehr diese multiplikative Explosion kombinatorisch, sondern wir haben was wir eigentlich wollen. Ja? Und warum ist dieser Join-Operator jetzt nicht in dieser Liste hier von Algebra-Elementen drin? Antwort, weil er sich ausdrücken lässt mit den anderen. Das heißt, im Prinzip ist der Join definiert als, ich nehme erstmal das Kreuzprodukt, selektiere aus, und zwar diejenigen Elemente aus dem Kreuzprodukt, wo die B1 bis BK einfach gleich sind. Und nachher mache ich, weil das Kreuzprodukt ja B1 bis BK zweimal enthalten würde, projiziere ich nur A einmal B1 bis BK und die Cs raus. Okay? So. Das heißt, das ist im Prinzip schon das, was wir eigentlich wollen. So. Jetzt, gut. Joins kann man miteinander konkatenieren und es ist auch assoziativ. Das heißt, ob Sie jetzt zuerst Studenten mit Hören joinen und dann mit Vorlesungen oder erst Hören und Vorlesungen joinen und dann mit Studenten, ist wurscht. Okay? Jetzt haben wir gesagt, Verzeihung, bei dem Join prüfen wir auf Gleichheit bestimmter Attribute, bestimmter Spalten. Jetzt kann man sagen, ja, was ist denn, wenn ich jetzt statt Gleichheit sowas haben will, so Ausdrücke mit größer und kleiner, irgendwelche Fantasy-Prädikate. Ja, dann kann ich das durchaus tun und das heißt sozusagen allgemeiner Join oder Theta-Join. Das heißt, ich schreibe ja hier an meine Fliege unten noch einen logischen Ausdruck dran. Und im Grunde genommen kann man natürlich den anderen Join in gewisser Weise damit vom Spirit her auch nachmachen. Nicht ganz genau, aber das ist auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, genauer zu sagen, welche Elemente aus dem Kreuzprodukt ich wirklich will. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich will diejenigen, wo A1 größer B1 ist und A3 kleiner B2. Das heißt, ich mache also erst das Kreuzprodukt aus R und S und dann selektiere ich aus dem Kreuzprodukt die Geschichten, die hier unten spezifiziert sind. Ja? Das ist was wir in der Weise auch vielleicht noch kriegen. Dann gibt es noch andere Join-Arten, ja, also wo wir zum Beispiel, ja, wenn wir, das ist unser natürlicher Join und die Indizes sollen hier Gleichheit andeuten. Also C1 ist dasselbe C1, ja, sozusagen. Und das kennen wir schon. Das heißt, wenn wir L und R joinen, und dann haben wir natürlich nur die Join-Prädikate, die überhaupt eine Chance haben, gleich zu sein. Und da machen wir das dann halt auch. Bei dem linken äußeren Join, der hat hier außen an der Fliege noch so einen kleinen Fliegenschiss außen dran, hier rechts und links. Da behalten wir alle Elemente aus L bei, zusätzlich zu denen, die nachher auch in dem natürlichen Join drin wären. Ja? Das heißt also, das hier, diese Zeile, ist unser Resultat vom natürlichen Join. Das ist einfach der Umstand, dass ich alle von L auch noch behalten will. Wenn Sie sich jetzt fragen, was soll das denn, hat halt spezielle Anwendungen, brauchen wir eigentlich nicht. Es gibt natürlich auch noch einen rechten äußeren Join und ein Full Outer Join, wo wir alles behalten und sowas wie ein Semi-Join. Muss man alles nicht wissen. Ja? Join kapieren ist gut, der Rest ist wurscht. Ja? Gut. So, jetzt machen wir noch zwei Dinge und dann sind wir durch mit der relationalen Algebra. Eine Geschichte, die vielleicht ein bisschen komplexer zu verstehen ist und die man sich eigentlich am besten am Beispiel klar macht, ist die relationale Division. Und divisionsartige Operatoren auf algebraischen Strukturen gibt es zur Genüge, ja. Und das, da wird es dann auch in der Algebra erst interessant. Und hier haben wir es im Grunde genommen auch. Also, wenn wir die Matrikelnummern der Studenten finden wollen, die alle vierstündigen Vorlesungen gehört haben, nehmen wir an, es gibt 3 4-stündige Vorlesungen, wir wollen die Studenten wissen, die alle 3 von denen gehört haben. Ja? Wie können wir das machen? Okay. Und die Antwort ist, wenn wir Vorlesungen haben, dann können wir natürlich die selektieren, die 4 Semesterwochenstunden haben und dann interessiert uns nur die Vorlesungsnummer. Ja? Und dann können wir das, was wir hier wollen, mit der relationalen Division machen. Das heißt, wir müssen hören, teilen durch die. Was soll das denn heißen? Schauen wir es uns einfach mal an. Konzentrieren Sie sich mal bitte nur für den Moment auf diese Beispieltabellen hier. Ich glaube, da kann man es ganz gut verstehen. Ja? Nehmen wir mal an, das wäre Hören. Und das wären jetzt alle 4-stündigen Vorlesungen. Ja, was wollen wir denn machen, wenn wir es von Hand machen würden? Wir würden hingehen und jetzt nehmen wir mal an den Student M1 und dann schauen wir nach, hört der denn auch alle, die hier drin sind. Das heißt, wir müssen durchgehen und müssen sagen, okay, M1, V1 abgehakt, hört er. V2, hört er die auch? M1, V2, jo, hört er, alles klar, gut. Das heißt, M1 ist schon mal im Ergebnis der Division drin, hep. So, jetzt machen wir den gleichen Stunt auch noch mit M2. Also, M2, hört der V1? Gut, gehen wir mal durch. Oh, shit, hört es nicht, ja? Gut, kann also schon mal nicht drin sein. Obwohl M2 ganz fleißig ist und V3 hört, interessiert uns nicht, ist ja nicht V3, ist nicht vierstündig. Ja? Das heißt, hier ist nur M1 drin. Es könnte auch noch M15 und M378 alle hören, aber es, in dem Fall ist halt nur M1. Ja? Und das ist einfach die formale Definition, wobei diese lustigen Dinger hier das Schema bezeichnen. Und das Schema von der Relation ist einfach die Spaltenstruktur. Ja? Das ist nichts anderes. Okay? Und wenn Sie sich das mal für die, die es interessiert, daheim nochmal klar machen, macht es auch Sinn. Aber bitte erst mal am Beispiel verstehen, dann versuchen, die Mathematik dieser Definition zu kapieren. Auch hier gilt wieder, die Division kann man ausdrücken durch Differenz, Kreuzprodukt und Projektion. Das heißt, das ist auch wieder syntaktischer Zucker, braucht man eigentlich nicht wirklich, ist aber ganz nice. Okay? Den Durchschnitt, ja, das ist im Prinzip ja, aus der Mengenlehre schon klar. Den Durchschnitt kann man wie folgt mit der Differenz ausdrücken, zum Beispiel. Das heißt, das ist eigentlich auch klar, da würde ich gar nicht weiter drauf eingehen. Eine Sache, die wesentlich interessanter noch ist, ist Gruppierung. Ja, und das finden wir in SQL nämlich auch wieder, genauso wie Aggregation. Das heißt, da, und das ist übrigens jetzt nun wirklich das Letzte in relationaler Algebra, das Letzte. So, der Gruppierungsoperator ist mit einem Gamma bezeichnet, für G wie Grouping, okay, G, Gamma. Und was wir tun, ist, wir können nach einer bestimmten Spalte gruppieren. Also, das ist ja auch erstmal jetzt nicht so weiter tragisch. Nehmen Sie zum Beispiel mal die Studierenden-Tabelle und dann können Sie nach der Semesterzahl gruppieren. Dann gehen Sie hin und schauen erstmal alle nach, die im ersten Semester sind. Okay? Die packen Sie in eine Gruppe. Dann schauen Sie alle nach, die im zweiten Semester sind, packen Sie in die nächste Gruppe und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, jede dieser Gruppen hat, also zum Beispiel nehmen wir mal an, in der Tabelle Studierende sind 1000 drin und je 100 sind im Semester 1 bis 10, damit wir es jetzt mal simpel haben. Das heißt, Sie kriegen 10 Gruppen und in jeder Gruppe sind 100 Studierende drin. Okay? Gut. Das heißt, das wäre das Ergebnis von Gamma-Semester-Studenten. Im Prinzip würden Sie das kriegen. Jetzt kann man aber, und das ist jetzt was noch on top kommt, auch noch Aggregatfunktionen benutzen. Was machen Aggregatfunktionen? Naja, die Antwort ist, sie nehmen eine Menge von Tupeln und berechnen daraus einen Wert. Ja? Also, nehmen wir mal an, wir wollen die einfach nur zählen. Ja? Also die 100 Studierenden, die im dritten Semester sind, wollen wir zählen. Wir wissen ja noch nicht, dass es 100 sind. Ja? Das heißt, wir haben diese 100 Tabellenzeilen und count ist jetzt eine spezielle Aggregatfunktion, die einfach zählt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, ich komme. Und dann haben Sie genau dieses Aggregat. Sie können auch noch haben wie, ja, keine Ahnung, was ist die höchste Körpergröße unter diesen Studierenden? Das würden Sie mit der Aggregatfunktion max machen. Ja, max für Maximum. Minimum, Count, es gibt eine ganze Menge von Aggregatfunktionen und die operieren immer auf einer Menge von Tupeln. So, jetzt kann man sich fragen, Moment mal, was hat denn das mit der Gruppierung zu tun? Ja, die Antwort ist, auf welcher Menge von Tupeln sollen Sie denn operieren? Ja, Antwort ist, jeweils auf den Gruppen. Okay, das heißt, wenn Sie Count haben und Sie gruppieren nach Semester, dann zählen Sie pro Semester die Zahl der Studierenden. Okay? Das heißt, die Aggregatfunktion operiert auf allen Zeilen, auf allen Tupeln innerhalb einer Gruppe. Das war's. Sehen wir nachher noch bei SQL genauer. Der geneigte Zuhörer wird jetzt natürlich irgendwie sich fragen, ja, was ist denn, wenn ich keine Gruppierung mache? Ja? Kann ich dann auch Aggregatfunktionen nehmen? Die Antwort ist, wenn Sie einfach nur eine Tabelle nehmen und wenden gar keine Gruppierung drauf an, ja, was macht die Aggregatfunktion? Sie nimmt einfach alle in dieser Tabelle her. Oder in anderen Worten, ohne Gruppierung ist eine Tabelle einfach eine Tabelle mit genau einer Gruppe, nämlich ihrem gesamten Inhalt. Ja, fertig. Entweder Sie machen eine Gruppierung, dann wirken die Aggregatfunktionen gruppenweise, oder Sie machen keine Gruppierung, dann ist es sozusagen die Default-Gruppierung, die halt einfach alle enthält, und dann operieren die Aggregatfunktionen halt auf allen. So. Das ist unser Gamma, wir haben es sehr lieb, wir werden es benutzen und uns daran freuen. Manche werden es hassen, aber dann nur in der Version von SQL. Ja? Gut. Beispiele, ja? Für die relationale Algebra. Also, finden Sie die Studierenden, die Vorlesungen hören, für die Ihnen die Voraussetzungen fehlen. Okay? Okay. was machen wir? Es gibt jetzt mehrere Wege, das zu tun. Auf dem Aufgabenblatt ist auch ein so ein kanonischer Weg beschrieben. Hier verwenden wir jetzt mal ganz kreativ die Operatoren, die wir schon kennengelernt haben, und machen das jetzt so, dass wir eine fiktive Version von Hören konstruieren, die nur die vierstündigen Vorlesungen als Gehörtes enthält. Und das ziehen wir nachher vom tatsächlichen Hören ab. Ja? Denn Hören mit nur den, vierstündig, so ein Quatsch. Wir konstruieren Hören, die so beschaffen ist, dass nur die drin sind, die auch rechtmäßig, das heißt mit schon gehörtem Vorgänger gehört werden, und ziehen das von Hören ab. Denn dann kriegen wir gerade die Studierenden, die sich nicht regelkonform verhalten und Quantenfeldtheorie 7 versuchen, vor Analysis 1 zu hören. Wird wahrscheinlich nicht hinhauen, aber gut. Ja. So, das machen wir also so. Ja. Also, hypothetische Ausprägung von Hören, die gelten müsste, wenn die Studierenden alle benötigten Vorgänger hören. Und das ziehen wir nachher von dem wirklichen Hören ab. Gut, und der Join mit Studenten ist nachher nur, weil wir ja die Studenten wollen, die das hören. Wir könnten den letzten Join auch weglassen. Was wir dann hätten, wären halt nur Matrikelnummern. Naja, gut, dann haben wir halt nicht die ganzen Informationen zu den Studierenden. Ist auch wurscht. Ja? Interessant ist offensichtlich diese hypothetische Ausprägung. Gut, was müssen wir machen? Erstmal brauchen wir Hören, das ist klar. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Voraussetzen. Also das sind schon mal die Tabellen, die wir brauchen, weil da sind die Informationen drin, die wir brauchen. Und das ist das allererste, was Sie immer machen. Sie suchen sich unter den vielen Tabellen die raus, die die Info enthalten, die Sie brauchen, um einen bestimmten Teil oder die ganze Anfrage zu machen. Okay? Und in dem Fall ist es eben Hören und Voraussetzen. Warum? Na gut, Voraussetzen ist klar, weil wir irgendwie über Vorgänger und so weiter resonieren müssen. Und Hören, weil Resonieren über Vorgänger interessiert uns nur eingeschränkt. Wir wollen ja eigentlich was über die wissen, die auch wirklich was davon hören. Gut, die brauchen wir schon mal. Und was wir einfach machen ist, wir bilden einen Theta-Join, wobei die Vorlesungsnummer, die der Studierende hört, ja, die gehört sozusagen hier zu dem Hören, die muss gleich dem Nachfolger in Voraussetzen sein. Das heißt, Studierende hören offensichtlich irgendeinen Nachfolger. Ja? Das ist ja schon mal okay. Und was wir am Ende von diesem Ergebnis des Theta-Joins wollen, ist nur die Projektion auf Matrikelnummer und Vorgänge. Und zum Schluss wollen wir Vorgänge auch noch Vorlesungsnummer nennen. Warum? Weil wir es nachher ja von Hören abziehen und in Hören heißt das nun mal Vorlnr, ja, und nicht Vorgänge oder sonst was alles. Ja? Weil Hören hat mit Vorgängen ja nichts zu tun. Es ist nur Vorlesungsnummer drin. Okay? Gut. Und jetzt wissen wir, über den Theta-Join kriegen wir genau das raus, was wir wollen, nämlich alle Studenten, die alle benötigten Vorgängervorlesungen hören. Okay? Und wenn wir das von Hören abziehen, dann kriegen wir die, die eben gerade Vorlesungen hören, für die ihnen die Voraussetzungen fehlen. Kann man sich nochmal überlegen, ist vielleicht jetzt so ein bisschen schwer ad hoc nachzuvollziehen. Den gleichen Stunt können wir vielleicht mal mit Professoren versuchen. Also finden Sie die Professoren, deren Vorlesungen nur auf selbstgelesenen direkten Vorgängern beruhen. Also was wir entnehmen ist, wir meinen schon mal nur direkte Vorgänger. Also nicht diese indirekten und indirekten und sonst was, nur direkte Vorgänger. Und es soll gelten, dass wenn der Prof Quantenfeldtheorie 7 liest, dann muss er gefälligst auch Differentialgleichungen lesen. Analysis 1 ist ihm egal, das ist ja kein direkter Vorgänger von Quantenfeldtheorie 7. Jetzt sollen wir diese Profs raussuchen. Puh, machen wir das. Okay, das machen wir so. Okay, sieht jetzt erstmal ziemlich wild aus, ist aber gar nicht so wahnsinnig wild. Verzeihung. Also offensichtlich brauchen wir doch Voraussetzen und Vorlesung. Warum? Naja, Voraussetzen ist klar, wir müssen da ja irgendwie mit umgehen, wer was, welche Vorlesung, welche voraussetzt. Vorlesungen brauchen wir auch, weil da steht ja drin, welcher Prof die hält. Das hatten wir da rein verfeinert, wenn Sie sich erinnern. Ja? Gut. Jetzt brauchen wir aber im Prinzip, wenn Sie es von Hand machen wollten, was müssen Sie tun? Ja, Sie müssen Voraussetzen nehmen. Also Voraussetzen ist ja eine Tabelle. Wir gehen einfach mal noch mal ganz weit zurück und schauen uns an, wie Voraussetzen aussieht. Genau, so. Wo haben wir denn Voraussetzen? Genau, da die Stat. Okay. Voraussetzen hat Vorgänger und Nachfolger und da stehen Vorlesungsnummern drin. Was müssen Sie tun, um die Geschichte mit den Profs jetzt rauszufinden? Naja, Sie müssen offensichtlich doch jede Zeile mal anschauen und jetzt das mal abchecken. Also, 5041 setzt 5001 voraus. Jetzt müssen wir die Profs suchen oder den Prof, der 5001 liest. Ja, das können wir irgendwie hier mal raussuchen. Das ist halt der Prof 2137. Und dann müssen wir checken, und zwar indem wir nochmal in Vorlesungen nachschauen, ob der Burschi auch 5041 liest. Ja? Und da sehen wir, ja, 5001 liest er, aber 5041 wird halt von 2125 gelesen. Also ist der Prof 2137 schon mal nicht drin. Warum? Naja, er liest zwar 5001, aber 5041 nicht. Oder umgekehrt, eigentlich ist die Logik umgekehrt, wir schauen zuerst 5041 nach, sehen, das ist von 2125 gelesen und checken dann, ob 5001 auch von 2125 gelesen wird. Und das ist leider nicht der Fall. Deswegen ist 2125 aus dem Rennen raus. Okay? Das ist eigentlich die richtige Denkweise. So, was sagt uns das? Antwort: Obwohl wir eigentlich nur über Voraussetzen irgendwie resonieren, brauchen wir doch Vorlesungen zweimal. Das heißt, wir müssen einmal nachgucken, okay, Nachfolger, 5041. Dann springe ich in die Vorlesungstabelle, checke, wer das liest. Ja? Das ist das erste Mal, wo wir Vorlesungen hernehmen. So. Und dann muss ich ja gucken, wird 5001 jetzt auch von dem gleichen Burschi oder der gleichen Schwesti gelesen? Ja? Und dann muss ich nochmal in Vorlesungen nachgucken. Okay? Also, wenn wir das ganz mathematisch sehen, brauchen wir also ein Kreuzprodukt aus Vorlesungen, Kreuz Voraussetzen, Kreuz Wiedervorlesungen. Denn wir müssen ja von diesen Kreuztupeln die auswählen, die passen. Und das heißt, jedes Tupel muss alle Informationen enthalten. Also brauchen wir Vorlesungen zweimal. Okay? Und das ist was ganz Typisches, hatten wir vorhin schon. Man kann die Dinge eben auch mehrfach hernehmen. Gut, blättern zurück. So, also, und das erklärt auch, warum wir hier eine Vorlesung haben und hier eine Vorlesung. Und da die ja Vorlesungen heißen, müssen wir die in V1 und V2 umbenennen. Und tja, jetzt machen wir wieder den gleichen Trick wie vorher. Wir konstruieren die, auf die das Ding hier nicht zutrifft. Ja, deswegen hier steht nicht gleich. Und ziehen das nachher wieder von den Gesamtprofessoren ab. Und die, auf die es nicht zutrifft, das sind auch gerade die, die wir eben als Beispiel hatten, nämlich wo der Nachfolger vom Prof gelesen wird, aber der Vorgänger nicht. Okay? Das heißt, da haben wir gerade an dieser Stelle ein Ungleich. So, gut. Also, bevor wir jetzt also zu SQL kommen, nochmal runterkommen und jetzt sich nochmal vergegenwärtigen, was der Groh vor einer Dreiviertelstunde gesagt hat, kommt nicht in der Klausur dran. Ja, warum hast du es dann erzählt, Mann, ist so gemein. Nee, ist nicht gemein, weil es dem Verständnis dient. Und wirklich, es lohnt sich, wenn Sie sich das mal überlegen, denn dann wird der Spirit von SQL nachher einfach klarer. Ja? Denn SQL, was jetzt kommt, ist im Prinzip, im Prinzip nichts anderes als diese relationale Algebra. Es ist der gleiche Schotter, nur anders aufgeschrieben im Grunde genommen. Und was wir jetzt hatten, diese ganzen lustigen Dinge, Aggregatfunktion, Gruppierung, Hernehmen einer Relation mehrmals, umbenennen, ja, all das gibt es in SQL auch. Und das hier ist halt mathematisch kompakt und man kann es leicht, sagen wir mal, auf dieser mathematisch-logischen Ebene verstehen. In SQL ist es halt vielleicht ein bisschen anders notiert. Manche kommen besser damit zurecht, manche weniger gut. Also es lohnt sich, zumindest mal diese Folien durchzugehen und sich mal zu fragen, ja, habe ich statt alles so verstanden? Ja, gut. Bitte sehr. Also die Frage war, welcher Operator sagt mir, dass ich diese nicht geeigneten von Professoren, die also irgendwie nicht so fleißig Vorgänger Nachhänger halten, von den tatsächlichen Professoren abziehe? Und die Antwort ist, das ist genau diese Mengendifferenz hier. Ja, diese. Das ist die Mengendifferenz. Gibt es noch Fragen? Ich sehe so leichte Verzweiflung in dem einen oder anderen Gesicht. Bitte sehr. Okay, also die Frage war, wie ist die Funktionsweise des Theta-Joins? Das kommt ja wohl häufiger vor, aber irgendwie scheint es mystisch geblieben zu sein. Gut, Mystik zu beseitigen ist unser zuvörderstes Vergnügen, deswegen machen wir es doch einfach nochmal. Also, nochmal, was macht der normale Join? Der normale Join macht ein Kreuzprodukt. Ja, also legen wir nochmal die Folie vom normalen Join auf. Okay? Genau, das war der normale Join. Das heißt, er macht ein Kreuzprodukt und wählt die Elemente aus dem Kreuzprodukt aus, die das gleiche ja, die gleichen Join-Spalten haben, wenn man so will. Ja? Das war noch klar. Wenn nicht, noch mal kurz wirken lassen. Also ganz so, wie man es denkt. Und jetzt ist ja dieses B1 von dem einen muss gleich sein wie von dem anderen. B2 von dem einen muss gleich sein wie von dem anderen. BK von dem einen muss gleich sein. Das ist ja eine relativ spezielle Forderung. Das eine muss gleich sein zum anderen. Ich könnte ja auch sagen, das eine muss größer sein als das andere oder irgendwas anderes oder bunt und in Farbe, was weiß ich. Ja. Und das ist halt das, was nachher der Theta-Join macht. Okay. Der erlaubt es uns einfach, ganz allgemein hier reinzuschreiben, was wir wollen. Ja. Und hier war jetzt zum Beispiel dieses Beispiel gegeben. Ich kann also hier resonieren, sozusagen, was ich will und nicht nur diese ganz spezielle Geschichte beim natürlichen Join. Ja? Also ich kann hier also jeden logischen Ausdruck reinschreiben. Und dann mache ich wieder genau dasselbe. Ich mache das Kreuzprodukt aus R und S, ja? Und kriege nachher nur die Zeilen, die dann dem Prädikat entsprechen. Okay, so. Jetzt kann man sich fragen, ja, könnte ich das nicht auch mit der Selektion machen? Ja, kann ich im Prinzip nur bei der Selektion ohne Umbenennen, ohne Selektion nachher, da bleiben halt manche Elemente vielleicht doppelt. In der Struktur ist es ja gleich. Ja? Das heißt, der normale Join, so wie wir ihn hier hatten, der macht ja nichts anderes. Kreuzprodukt und nachher Selektion derjenigen Tupel aus dem Kreuzprodukt, die passen. Und statt diesem Prädikat hier, ja, kann ich im Prinzip auch noch ein beliebiges anderes Prädikat machen. Das ist im Prinzip der Kern vom Theta-Join. Okay? Da bin ich freier. Aber es ist im Prinzip, wie wir wissen, auch alles nur syntaktischer Zucker. Also das heißt, im Prinzip reicht Ihnen auch das hier alles aus, ja, wenn Sie es wollen. Okay. Weitere Fragen? Bitte sehr.
Bei der Beispiel
Ja, klar. Gut, die Profs. Okay. Okay, also die Frage war, warum muss jetzt oben nochmal dieser Projektionsoperator kommen? Ja? Hat das irgendeine tiefere Bedeutung mit diesen Projektionsoperatoren? Also erst nochmal, was macht ein Projektionsoperator? Er nimmt eine Tabelle und wählt von diesen ganz vielen Spalten, die die Tabelle hat, nur manche aus. Fertig. Das heißt, wir haben vorher 10 Spalten, und der Projektionsoperator auf die ersten 3 Spalten gibt eine Tabelle, die genauso viele Elemente hat, aber halt nur die ersten 3 Spalten. Ja? Und wie immer folgt es der Logik, eine Tabelle, Operator drauf, neue Tabelle. So. Warum muss ich jetzt nachher hier nochmal auf das Schema von Professoren projizieren, auf diese 4 Professorenspalten? Antwort, weil dieser komplexe Ausdruck hier nachher mehr Spalten enthält. Ja? Und das heißt, um nachher das von Professoren abziehen zu können, müssen die beiden Tabellen ja schemagleich sein. Denn alle Mengenoperatoren kann man ja nur ausführen auf Tabellen, die das gleiche Schema haben. Vereinigung, Schnitt, Mengendifferenz macht nur dann Sinn. Ja? Und das heißt, dieses komplexe Gerät da unten, hat halt mehr Spalten, ja, oder anders benannte oder wie auch immer. Da muss man sich nochmal genau überlegen. Bitte sehr. Welche Spalten wir hier ausspucken? Wir würden alle ausspucken, also die Frage war, welche Spalten würden wir hier ausspucken? Die Antwort ist, wir würden alle ausspucken, die zum Schema von Professoren gehören und nur die. Das heißt, das ist Projektion auf Sch von Professoren, ja? Das heißt, wenn ich weiß, was Professoren sind, weiß ich auch, was das Schema ist. Das heißt, ich kenne alle Namen von den Spalten und dann weiß ich auch, ich kann auf diese 4 nachher projizieren. Gut? Okay. Dann fahren wir doch noch mal kurz fort mit SQL. Ja? Und das Schöne ist, jetzt am Anfang für den Rest der Stunde machen wir nur die Data Manipulation Language, das ist eher der ganz simple Teil. Also das ist, sagen wir mal jetzt nochmal, was, wo man sich zurücklehnen kann. Also, was ist es eigentlich SQL? Nochmal. Also, wir haben gesagt, Standardized Simple, weiß ich jetzt gar nicht, Standardized Query Language, müsste ich nachgucken. Also QL heißt auf jeden Fall Query Language. Und das enthält eben diese Dinge, nämlich die Definitionssprache, mit der kann ich also meine Tabellen herstellen in der Struktur, ich kann sie bauen. Mit der Data Manipulation Language kann ich Zeilen einfügen, ändern, löschen, solche Geschichten. Und mit der Query Language, das ist halt das Select, da kann ich jetzt Anfragen machen. Das ist das, was die relationale Algebra macht. Jetzt fragt man sich, gibt es jetzt nur ein SQL oder mehrere? Also vielleicht haben Sie ja von verschiedenen Datenbanken schon mal was gehört. Also ganz typisch im Webbereich MySQL. Ja, ist halt ein Open Source Datenbank Management System. Oder Oracle, ist also das klassische Produkt der Firma Oracle, ist die Oracle Datenbank oder das Oracle Datenbank Management System. Kommerziell, teuer, groß, kompliziert, mächtig, ja. Deswegen fährt Larry Ellison ja auch diese lustigen Regattas immer. Weil er kann. Warum kann er? Weil er sehr reich ist. Warum ist er sehr reich? Weil die Leute alle Oracle-Datenbanken gekauft haben, ja. Dann gibt's noch MongoDB zum Beispiel. Das ist eine Nicht-SQL-Datenbank, die jetzt auch sehr beliebt ist im Webbereich. Also es gibt ganz viele Datenbanken. Und dementsprechend gibt es eigentlich auch in jedem Datenbankmanagementsystem so ein bisschen, ein ganz klein bisschen anderen Flavor von SQL. Also es gibt Sachen, die man in Oracle machen kann, die man vielleicht in MySQL nicht machen kann. Es gibt aber auch Standards, ja, und der eigentliche Standard, gut, jetzt haben wir einen, ja, SQL 3, aber das, was man eigentlich im Moment, glaube ich, durchgängig, worauf man sich durchgängig verlassen kann, ist dieses SQL 99. Interessiert uns nicht so besonders. Wir nehmen das eh so mal cum grano salis her und uns interessiert nur so, wie funktioniert denn das ungefähr. Ja? Gut. Jetzt hatten wir ja bei unserer Übersetzung von Entity-Relationship-Diagramm in ein relationales Schema, wo wir also die Typen noch hatten und die Verfeinerung, das habe ich übrigens am Anfang vergessen, ja, zu sagen. Sie erinnern sich, Anfang der Vorlesung habe ich nochmal wiederholt, was ist der Unterschied sozusagen zwischen dem ER-Diagramm und dem relationalen Schema. Und da habe ich gesagt, naja, ist ja praktisch dasselbe. Ja, habe ich eins vergessen, nämlich die Verfeinerung, ja, sozusagen entscheidend. Ja. Also nicht nur Übersetzen der Entities und der Beziehungen in dieses Schemata mit den Typen, sondern auch noch Verfeinerung, ja, ganz wichtig. So, was aber da natürlich eine Sache war, waren diese Datentypen. Das heißt, wir hatten Strings, Integers und so ein Zeug. Und wie heißen die jetzt in den Datenbanken wirklich? Ja? Und zwar gibt es für String, gibt es nicht String, sondern es gibt hier diese zwei lustigen Burschis, nämlich Character N und Varying Character N. Character N ist einfach eine Zeichenkette von N Stellen. Ja? Also eine 10-buchstabige Zeichenkette zum Beispiel. Ja? Character von 10. Das ist manchmal nicht so klug, weil wenn Sie Namen vorsehen wollen in Ihrer Datenbank, ja, und der Mann heißt halt Xantippolopoulos Bachagriadis oder so, ja, und so weiter und so fort, dann wird es halt immer länger. Ja. Das heißt, wie lang kann ein Nachname sein? Ich hatte auch schon in Klausuren Nachnamen, die so lang waren, dass der Mensch sie gar nicht mehr in die Zeile reinschreiben konnte. Wir müssen es halt die größte anzunehmende Zeichenkettenlänge nehmen, verschwendet Zeichenplatz. Deswegen gibt es Varying Character, wo nur so viele abgespeichert werden, bis zu einer Obergrenze von N, wie das Ding auch braucht. Ja? Integer sind Ganzzahlen, ja, also auch negative. Numeric, das sind einfach, ja, allgemeine Zahlen, die insgesamt P Stellen haben und S Nachkommastellen, also im Prinzip Fließkommazahlen, ja. Ja, also es ist eine gute Frage. Also die Frage war, kann man in SQL Characters in Integers umwandeln? Ich würde jetzt erstmal Nein drauf antworten. Die Frage ist trotzdem klug, weil man das im Prinzip nachher in Java und den Programmiersprachen sehr wohl kann. Ja? Denn die Zahl 123 kann ich auch in den String 123 umwandeln und den String 123 in die Zahl 123. Es ist auf dem Blatt Papier dasselbe, strukturell in der Repräsentation im Computer natürlich was völlig anderes. In Datenbanken macht es aber jetzt keinen Riesensinn, würde ich mal sagen, sondern sie entscheiden sich zur Modellierungszeit, was das für ein Typ sein soll, die Spalte, und das ist es dann auch. Ja. Sie müssten schon erhebliche Aufwände machen, um das umzurepräsentieren. Da müssten sie alles durchgehen, die interne Repräsentation irgendwie ändern. Macht jetzt nicht so viel Sinn, sage ich mal. Aber nachher bei Programmiersprachen auf jeden Fall. Ja? Gut, dann gibt es Binary Large Object. Das ist was, wenn Sie schlecht modelliert haben und einfach irgendeinen Riesenmüll irgendwo auch noch in die Datenbank reinpacken wollen. Gut, schlecht modelliert muss es nicht sein, ich korrigiere mich. Typisches Beispiel Bilder. Ja? Jetzt nehmen wir mal an, Sie haben so eine klassische Datenbank wie in TUM Online, Ihre Studi-Card. Da ist dann halt, was weiß ich, Name, Geschlecht, Pipapo drin und dann auch noch ein Bild von Ihnen. Und dieses Bild, na, wie soll ich denn das jetzt in die Datenbank speichern? Antwort, ich mache halt eine Spalte und da kann ich Binary Large Objects reinbraten, was auch immer das ist. Jede Menge Krempel aus Einsen und Nullen interessiert mich nicht. Ja, zum Beispiel das Bild. Ja? Dann gibt es noch das, interessiert uns auch nicht so. Date für Datumsangaben. Und XML ist natürlich auch was, was man vielleicht in dieser Weise nicht unbedingt so repräsentieren sollte, sondern XML ist ja eine Sprache, also Extensible Markup Language heißt es, in der Sie praktisch jeden HTML-artigen, sage ich jetzt mal, HTML-artigen Markup definieren können, nur halt auf eine bisschen klügere Art als mit HTML, weil HTML, weiß nicht, ob es in der Vorlesung schon dran war, ich glaube nicht, oder doch, war schon dran, HTML ist ja eine Sprache fürs Web, die Struktur, Inhalt und zu einem kleinen Teil zumindest auch Formatierung gleichzeitig spezifiziert. Ja? XML trennt diese Geschichten. Also Struktur wird anders repräsentiert als Inhalt und Format ist nochmal was anderes. Das heißt also, und das Schöne ist, XML ist sehr allgemein. Das heißt, Sie können alle Arten von Tags sozusagen selber erfinden. Das heißt, es ist eine strukturierte Sprache, um ja im Web Dokumente abstraktester Art zu formalisieren. Und das kann man natürlich auch manchmal gut brauchen. Nur dann sollte man, glaube ich, auch eine XML-Datenbank nehmen, die diese Struktur ein bisschen klüger abspeichert. However, für den Moment, das gibt's halt auch noch. Ja, so. Also, Data Definition Language, was gibt's? Ja, Create Table. Das ist jetzt ja nun nicht sehr verwunderlich. Wenn ich über Tabellen reden will, muss ich sie auch herstellen können. Und in dem Fall zum Beispiel ist es jetzt eine Definition oder ein Ausdruck, ein Befehl, ein SQL-Befehl, der uns unsere Professorentabelle macht. Und Personalnummer, Name, Rang und Raum, das sind unsere guten alten Bekannten. Jetzt gibt's da noch eine ganze Menge Spezialitäten. Und zwar erstmal stehen hier diese ganzen Typen. Integer, varchar 30, Character 2, Integer. Das sind praktisch die Typen, die wir auch in der Schemamodellierung schon hingeschrieben hatten oder hoffentlich hingeschrieben hatten. Jetzt gibt's halt noch diese ganzen Burschis hier hinten. Also, not null, das kann man einfach aus dem Englischen direkt verstehen, heißt, wir verlangen, dass Einträge in der Datenbank, also Professorenzeilen, nicht bezüglich Personalnummer oder Name null sein dürfen. Ja? Warum? Null heißt halt, dass wir diesen Wert freilassen. Das hatten wir mal als Beispiel bei den Ministerpräsidenten. Sie erinnern sich. Ja? Und warum macht es hier Sinn? Naja, Antwort, wenn ich einen Professor eintragen will und nicht mal weiß, wie der Mensch heißt, ja, irgendwie ein bisschen pointless. Ja. Macht eher Sinn, ich weiß, wie der heißt und ich weiß, in welchem Raum der sitzt, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob der jetzt W2 oder W3 ist. Das macht Sinn, das lasse ich mal dann offen. Ja. Warum ist Personalnummer not null? Naja, ganz einfach, weil das ja sowieso unser Primärschlüssel ist. Ja. Und der Umstand, dass es der Primärschlüssel ist, wird hier auch durch dieses Keyword Primary Key nochmal dokumentiert. Muss man, glaube ich, auch machen, damit eben klar ist, das soll unser Primärschlüssel sein. Und dann haben wir hier noch sowas Auto Increment, was einfach sagt, ich will selber nicht buchhalten. Das heißt, wenn ich Personalnummern vergebe, dann will ich nicht selber nochmal nachgucken müssen, ey, jetzt muss ich den Professor Müller neu eintragen. Was war denn jetzt die letztgrößte Personalnummer? Ah, muss ich nochmal nachschauen. Ah, 3017, okay, dann kriegt der Müller 3018. Ist ein bisschen mühsam, deswegen, das kann man ja der Datenbank überlassen. Man kann sagen, schmeiß einfach den Müller rein und für die Personalnummer zähl eins vom letzten hoch. Ja, das wird halt mit diesem Auto Increment gemacht. Und jetzt nehmen wir mal an, man hat sich verschrieben und hat das Ding Professoren genannt. Ja gut, dann kann ich einfach mit Hilfe des Befehls alter, also ändern, kann ich jetzt rename machen. Also ich kann die ganze Tabelle umbenennen. Das ist unser altbekannter Rho-Operator, Sie erinnern sich. Ich kann Spalten hinzufügen. Ich kann Spalten löschen. Und ich kann Spalten modifizieren. Das geht vielleicht so ein ganz klein bisschen in die Richtung Ihrer Frage. Ich kann zum Beispiel sagen, naja, ich hatte vielleicht, Name hatte ich vorher mit 30 Characters, ja. Vielleicht aber um den Xanto Lipolopoulos Mangalabidis Balaga, was auch immer, Müller, Müllerus, um den dann halt auch noch verwursten zu können, brauchen wir vielleicht 50 Zeichen, ja. Und deswegen kann man das halt einfach ändern, ja. Das ist ja jetzt auch irgendwie nicht so eine tragische Operation, weil um das zu machen, muss ich eigentlich nicht alle nochmal ändern, sondern ich sage einfach, ab jetzt sind auch 50 Zeilen, Zeichen erlaubt. Ja? Und die, die vorher 17 hatten, sind ja auch eh schon erlaubt gewesen. Insofern macht das jetzt nicht so viel Arbeit, sagen wir mal. Ja? Das war also die Data Definition Language. Ja? Also wie kann ich die Tabellen selber verwursten, machen, ändern und so weiter. Und jetzt die Data Manipulation Language. Gut, erstmal muss ich irgendwas einfügen in die Datenbank. Das mache ich mit Insert. Ja. Und man kann, also das ist eigentlich das, wie das so basismäßig geht. Ja. Also füge in die Tabelle Studenten, und zwar nur in diese beiden Spalten, der Rest wird dann null sein, die Werte ein, die jetzt hier einfach als Literalwerte angegeben sind. Ja? Also es geht genau mit diesem formalen Statement. Insert into, Tabellenname, gegebenenfalls noch eine in Klammern gesetzte Liste von Spalten und dann eben die Werte dazu. Ja? Ich kann auch, und das werden wir vielleicht später erst verstehen, ein Insert machen, indem ich mir aus anderen Tabellen Sachen zusammensuche. Wie das geht, sehen wir noch. Und das dann reinbrate. Das geht auch. Ja? Ich kann Literalwerte reinbraten oder Zeugs, neue Kombinationen aus anderen Tabellen. Okay? Gut. Jetzt hier unten, was ist das hier mit diesen zwei Geschichten? Studenten hatte doch drei. Naja, die Antwort ist, wenn wir den guten Archimedes einfügen, uns aber über seine Semesterzahl im Unklaren lassen, dann können wir das mit diesem Statement tun, aber dann bleibt Semester hier halt null. Ja? Deswegen die Möglichkeit, bestimmte Spalten nur angeben zu müssen. Wenn man was einfügen kann, kann man es auch löschen, ja. Und wenn Insert einfügen ist, dann ist wohl Delete löschen. Halleluja, ja, stimmt. Ja. Und jetzt fragt man sich aber, ja, wie finde ich denn jetzt das, was ich löschen will? Antwort, mit einer Where-Bedingung, die wir auch bei Select noch ganz, ganz viel durchnehmen werden. Und Where kann zum Beispiel sein, dass ich mich nur auf einen bestimmten Primärschlüssel beziehe. Also, Delete from Studenten, where Matrikelnummer gleich 1234. Wird nur dieser Mensch mit 1234 rausgeschmissen. Ich kann auch kompliziertere Bedingungen formulieren, nämlich alle Langzeitstudenten werden jetzt irgendwie eliminiert. Also ich schmeiß alle raus, die mindestens 14 Semester schon studieren. Ja, fort. Das ist natürlich in den guten alten Zeiten, so 1980, 90, wäre das undenkbar gewesen, weil da gab es ja lustige Studenten, die im 50. Semester waren. Gibt es übrigens heute immer noch in einzelnen Ausnahmefällen. Aber die haben dann irgendwelche lustigen Attestkonstrukte oder irgendwas oder auch weniger lustig, wenn es wirklich ernsthaft ist. In dem Fall wäre das halt eine etwas kompliziertere Löschanfrage, die auch mehrere Zeilen rausschmeißen kann. Wenn wir was inserten und deleten können, können wir es auch ändern. Das heißt, mit Update können wir einfach eine Zeile ändern, indem wir bestimmte oder alle Werte überschreiben. Ja? Das kann wiederum nur eine einzelne Zeile sein oder wie jetzt in dem Beispiel alle möglichen Zeilen, sogar alle. Ja? Das heißt, bei dem Set kann ich sagen, was ich ändern will. Und ich kann auch wieder eine Where-Bedingung angeben, die mir sagt, welche Tupel ich ändern will. Wenn ich Where weglasse, dann meine ich einfach alle. Ja? Das heißt, in dem Fall Hat ein neues Semester angefangen. Was mache ich? Ich nehme alle Studenten her und addiere 1 auf ihre Semesterzahl drauf. Ja, macht ja Sinn. Und dann füge ich hinterher, wenn ich lustig bin, noch die ganzen Erstsemester dazu, die jetzt neu hinzugekommen sind. Ja? Also Update, Set und Where kann man auch noch dazu braten. So, gut. Und das war's schon. Ja? Das war jetzt die komplette Data Definition und Data Manipulation Language. Tabellen herstellen, ändern und Zeilen eintragen oder ändern, löschen, rummachen. Ja? Und das ist ziemlich simpel. Ja? Das wird auch in der Regel ganz simpel einfach nur benutzt, weil der nicht simple Teil, das, was wir eben mit der relationalen Algebra gemacht haben, das sind ja die Anfragen. Und das ist das, was in der Praxis sozusagen, wo man sich den Gehirnschmalz reinstecken muss. Ja? Wenn Sie jetzt, also nehmen wir mal an, Sie sind Zalando und wollen schreienden Menschen ihre Schuhe liefern, ja, dann brauchen Sie eine große Datenbank dahinter. Und in der großen Datenbank müssen Sie erstmal Ihre Schuhe eintragen, die Schuhtypen und so weiter. Dann, wenn sich einer registriert, müssen Sie den Namen, die E-Mail, die Kreditkartennummer, was auch immer notieren. Und ja, dann wird es natürlich interessant, weil wenn dann ein Mensch irgendwie da auf diese Webseite zugreift und sagt, ich will jetzt alle Winterstiefel haben, die weniger als 30 Euro kosten. Ja, was Sie machen müssen, ist dann in Ihre Datenbank gehen, die zusammensuchen, ja, das Ganze irgendwie schön in HTML verpacken, die Bilder anzeigen, gut schütteln, das Ding Ihrem Webserver geben und der Webserver liefert das an Ihren Browser aus. Ja, so ist das. Und wenn jetzt der nächste User alle High Heels, die größer 500 Euro kosten, haben will, funktioniert das ganz genauso. Und dann kann natürlich man auf den Gedanken kommen und sagen, ich will alle Winter-High Heels zwischen 30 und 500, falls es sowas gibt. Ja, dann müssen es vielleicht, nehmen wir mal an, Sie haben 2 Tabellen, eine mit High Heels, eine mit Wintersachen, müssen es sowas wie Joints machen zum Beispiel. Ja? Das heißt, die Abfragen sind das, was wesentlich häufiger vorkommt. Also die Leute schauen sich ja ganz oft diese Seiten an, ja, und ich klicke mal weiter. Weiterklicken heißt, ich klicke auf einen Link, das heißt, Ihr Browser schickt an den Webserver eine Anfrage. Der Webserver weiß, oha, jetzt muss ich mir also die nächsten 50 Winterstiefel holen. Dann sagt er zu seiner Datenbank, pass mal auf, liebe Datenbank, hast mir ja gerade eben die ersten 50 gegeben, jetzt will der Mensch die nächsten 50, gib mal her. Datenbank macht hin, holt den Kram raus, 50, join, Bedingungen, umbenennen, bla bla, schütteln, liefert es an die Komponente, die HTML macht, die baut wieder eine schöne Seite mit Bildern, Webserver, Browser, fertig. Ja? Das heißt also, einmal weitergeklickt, heißt eine ganze Menge Arbeit beim Server. Und Anfragen kommen halt sehr, sehr viel häufiger vor als Einfügen. Weil wenn jetzt einfach eine neue Schullieferung kommt, ja, da muss sich halt einer mal hinsetzen und die eintragen, das war's dann aber. Es machen es einmal, fertig. Und interessanter ist es natürlich bei Kaufvorgängen, weil dann ist ja nachher ein Schuh weniger da. Die kommen dann so mitteloft vor. Aber immer noch kein Vergleich zu den ganz vielen Anfragen, die entstehen, wenn die Leute einfach durchbrowsen. Ja? Okay, gut. Also das ist eine sehr gute Frage. Wie funktioniert das, wenn Sie, typisches Beispiel Amazon, Sie schauen sich Bücher über Datenbanken an, ja, unwahrscheinlich, aber könnte ja sein. Und dann hat Amazon ja ein sogenanntes Empfehlungssystem, was Ihnen sagt, wenn Sie Datenbankbücher toll finden, dann finden Sie vielleicht auch Datenbankübungsbücher toll. Noch lustiger. Aber das ist also ein typisches Empfehlungssystem. Wie funktionieren Empfehlungssysteme? Antwort, gibt's ganz viele verschiedene Arten. Ja? Ich nenne Ihnen mal, also was Amazon macht, ist relativ simpel. Die haben halt irgendeine Assoziation, zum Beispiel einfach, wenn Leute Datenbankbücher gekauft haben, haben sie auch Datenbankübungsbücher gekauft. Das ist einfach eine Verknüpfung, die man aus der Datenbank ableiten kann. Und dann haben sie einfach Regeln, die ihnen das dann anzeigen. Es gibt aber noch eine bisschen coolere Art, Recommender-Systeme zu machen. Hab noch 2 Minuten, vielleicht schauen wir uns das mal an. Ja? Nur mal so als Beispiel. Dazu, wo wird schon geklopft? Crazy, crazy. Nehmen wir mal an, Sie wollen das Ganze mit Filmen machen. Ja? Also Movie Recommender. Wie geht das? Naja, ein berühmtes Verfahren dazu heißt Collaborative Filtering. Und das ist sozusagen eine simple Art von sozialem Recommender. Wie funktioniert der? Also, Sie gehen hin und machen eine riesige Matrix, ja, und in der Matrix notieren Sie auf der Achse mal alle User, ja, die Sie so haben, okay? Und auf der Achse notieren Sie alle Ratings oder Bewertungen, die die User für bestimmte Filme abgegeben haben, ja? Also, nehmen wir mal an, User 17, ja, und jetzt gibt's hier die Filme 1, 2, 3, 4 bis 1000, ja. Nehmen wir mal an, Sie haben 1000 Filme. So. User 17 hat 3 Filme gesehen, nämlich den Film 2 und hat ihm eine 10 gegeben. Fand er voll super, ja. Dann hat er noch Film 500 gegeben, bäh, hat ihm nur eine 1 gegeben und Film 1000 fand er wieder super, hat ihm eine 9 gegeben, ja. Und den Rest hat er nicht gesehen, das heißt, das sind lauter Nullen, ja, weil er hat sie ja nicht gesehen. Null soll irgendwie bedeuten, der hat sie nicht gesehen, 1 ist das schlechteste Rating, nehmen wir mal an. Ja? So. Und das kann man natürlich jetzt für viele User machen, der User 101 hat irgendwas gewertet. Und nehmen wir mal an, Sie sind User 127, ja, das sind Sie jetzt, okay? Und jetzt gehen Sie da rein in den Service und sagen, Service, empfehle mir mal einen Film. Was macht das Ding? Naja, nehmen wir mal an, Sie fanden den Film 2 auch super, 9, und Sie fanden, was weiß ich, den Film 105 auch scheiße, haben dem eine 2 gegeben und bei Film 1000, naja, den fanden es 5. Und dann haben Sie sonst noch irgendwelche Ratings und viele Nullen. Ja? Was der Algorithmus macht, ist, er sucht sich User aus, die irgendwie ähnlich sind zu Ihnen. Ja? Nehmen wir mal an, das ist User 17 und hier User 101. Die haben einfach ähnlich geratet. Ja? Und nehmen wir mal an, wir wollen jetzt irgendwie wissen, ob Ihnen Film 607 gefallen könnte. Jetzt schauen wir einfach bei den ganzen Burschis nach, wie haben die denn 607 geratet? Der hat ihm eine 5 gegeben, der eine 6. Nehmen wir mal an, hier gibt es noch irgendeinen User, der hat ihm eine 1 gegeben. Ist aber ansonsten ähnlich. Ja? Das heißt, um rauszufinden, ob Ihnen Film 607 gefallen könnte, nehmen Sie einfach ähnliche User und bilden auf intelligente Weise den Durchschnitt. Ja? Das ist also nichts anderes als ein prädiktiver Algorithmus, der ja so eine Art Link Prediction oder Vorhersage latenter Größen macht. Ja? Und das ist quasi Ihre Empfehlung. Und der Amazon Recommender ist halt einfach ein einfacher Recommender. Der sagt nur, könnte Ihnen gefallen oder nicht. Der macht gar keine so Abstufung. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja simpler, da hätte ich auch drauf kommen können. Hätte man auch, ja. Aber die Kunst besteht natürlich darin, auf intelligente Weise den Durchschnitt zu bilden, weil vielleicht ist der User ja total kritisch und vergibt als höchstes Rating mal eine 3, wenn er den Film super spitze fand. Ja, gibt ja so Menschen, die so irgendwie nur in Arthouse-Filme gehen und dann, ja, du, fand ich ganz nett, aber da die Einstellungen hat mir nicht so gefallen. Du. Und wenn das halt so ein Typ ist oder eine Typin, dann wird man halt hier einfach sagen, um wie viel besser oder schlechter als seinen Durchschnitt hat er denn gewertet. Ja? Das heißt also, man muss diese Ratings vorher noch normalisieren. Man muss, und dann ist natürlich auch die Frage, was heißt denn ähnlich? Ja? Man kann ja auch auf den Gedanken kommen, dass Filme zum Beispiel in Genres eingeteilt werden und dass man noch wesentlich komplexere Geschichten hat. Und letzte Bemerkung, es kann auch sein, und dann wird es natürlich lustig, dass Sie das Ganze nicht mehr nur als Matrix haben, sondern als Tensor dritter Stufe. Das heißt, Sie haben also noch eine in den Raum gehende Dimension, die Ihnen den Kontext anzeigt. Also, hat der Film Ihnen nur gefallen, weil Sie im Portugal-Urlaub waren und weil die Stimmung so cool war und dieser hübsche, was weiß ich, Mensch da mit Ihnen im Kino war? Und heute würden Sie sagen, Quatsch. Ja. Das heißt, also, es kann gewisse Kontexte geben, in denen Ihnen Sachen gefallen und gewisse andere wieder nicht. Und so können Sie es ausbauen bis ins Allerletzte. Und das Feld heißt halt Recommender Systems. Ja, wenn Sie sich dafür interessieren, wir am Lehrstuhl machen das auch, insbesondere mein Kollege, der Wolfgang. Ja, also wenn Sie irgendwann mal doch mal eine Bachelorarbeit bei uns machen wollen, anytime. Vielen Dank, bis nächste Woche.